Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 10. Mai 2023. Andreas hat gute Nachrichten, was das Wetter angeht, jedenfalls unseres.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Stahlblauer Himmel, stahlblaues Wasser, keine Wolke am Himmel, Sonne satt. Und damit ist es eigentlich schon kurz auf den Punkt gebracht. Also ein Wetter, das gute Laune macht.
Die Hühner sind auch wohl auf, die legen Eier wie verrückt. Hätten wir nie gedacht, ne?
Nein, und der Hühnerstall wird gerade noch ein bisschen optimiert durch Umbaumaßnahmen. Also das ist schon alles sehr spannend heute.
Luxus-Suite.
Genau, so ist es.
Ihr Lieben, wir hatten beim letzten Podcast und einige haben uns auch geschrieben dazu, hatten wir eine neue Technik ausprobiert. Wir haben aber erkennen müssen, dass viele von euch das nicht so gut herunterladen konnten. Deswegen heute in der gewohnten Stärke und so wird es auch bleiben. Wir fangen an, Andreas. Tucker Carlson, ein Moderator von Fox News in Amerika mit einem Volumen von fast 5 Millionen Zuschauern bei seinen Sendungen, ist dort rausgeflogen. Man hat gesagt, man will ihn kaltstellen, denn geht es nach ihm oder also nach dem Sender Fox, so soll der beliebte, geschasste Moderator in seinem Knebelvertrag bis 2025 bleiben und dafür von allen medialen Aktivitäten ausgeschlossen werden. Dafür erhält Tucker 20 Millionen Dollar jährlich von diesem Medienunternehmen. Aber Tucker Carlson, dem geht es offenbar nicht in erster Linie ums Geld, sondern in erster Linie um Wahrheit und Wahrheitsverbreitung. Er ist sehr kritisch, was die Regierung angeht. Und wir haben ja vieles von ihm auch übersetzen lassen, hier von unserer US-Redaktion und euch hier in den Kanal gestellt. Und Tucker Carlson hat sich Anwälte genommen, hat gesagt, so geht's nicht, ich mache weiter. Und das macht er jetzt auch, und zwar auf eine ganz andere Weise, die man ihm persönlich ja gar nicht anlasten kann. Denn er hat sich offenbar mit Elon Musk zusammengeschlossen, dem Twitter-Chef. Und diese Meldung geht heute wie ein Paukenschlag herum. Tucker wählt Twitter als seine Plattform. Damit umgeht er vermutlich das Wettbewerbsverbot, weil es nämlich einfach sein persönlicher Tucker Carlson-Account ist. Und mit Elon Musk hat er vielleicht einen Deal, der keine Ahnung, wie er dafür bezahlt werden könnte. Man kann ja heute auch mit hier Krypto und so weiter bezahlen, merkt kein Mensch, ne?
Nein, also man merkt auf jeden Fall eines, dass sich eine neue Medienmacht formiert. Und das ist auch wirklich gut so. Denn der Einheitsbrei, und das hat es ja gezeigt, wie die Zahlen von Tucker Carlson waren. Er war ja hochgradig beliebt. Ich persönlich mag ihn auch, muss ich offen sagen. Und zwar einfach, weil er so erfrischend anders ist in diesem Einheitsbrei und sich auch einfach traut, seine eigene Meinung darzustellen. Alleine das schon, und zwar ob sie unsinnig ist oder nicht. Ich finde es so wichtig, dass jemand darauf pocht, sich den Mund nicht verbieten zu lassen. Und das lieben die Menschen und es ist gut.
Und wenn es eine unsinnige Meinung wäre, dann hätte Tucker Carlson nicht so viele Follower. Denn spätestens nach dem dritten Mal, wenn ein Moderator Unsinn redet, wendet sich auch der User ab, jedenfalls der, der aus ist auf Wahrheit und Hintergründe und Licht ins Dunkel leuchten. Und Tucker hat gestern hat er das angekündigt, wörtlich: In Kürze werden wir eine neue Version der Show, die wir in den vergangenen 6,5 Jahren gemacht haben, auf Twitter bringen, hat er eben in einem Video auf Twitter gesagt, hat aber mehr dazu nicht genannt. Das klingt natürlich so, als ob auch Fox das jetzt nicht auf sich beruhen lassen wird, Andreas. Und die werden natürlich versuchen, einen Riegel vorzuschieben.
Na gut, aber je medialer dieses ganze Theater läuft, desto mehr Energie wird ihm zugefächert ist. Fox sitzt in einem Dilemma. Wenn sie ihn machen lassen, haben sie ein Problem. Wenn sie ihn nicht machen lassen, wird das Problem noch größer werden, weil alle genau beobachten, wie geht dieser Streit zu Ende. Und die Sympathien werden hier natürlich eher zu David gegenüber Goliath stehen. So vermute ich das.
Die Zahlen bei Fox, die Zuschauerzahlen haben schwer gelitten, seit Tucker Carlson den Sender verlassen musste. Und sollte das jetzt so klappen mit Elon Musk und Twitter eine Zusammenarbeit, gegen die man juristisch nichts machen kann. Also das entzieht sich meiner Kenntnis. Das werden die Medien, die juristisch bewanderten Medienkollegen einordnen können. Wir werden es einfach sehen. Dann, wenn es gelingt, dann ist es ja wirklich nur eine Frage von Monaten, bis sich da ein neues, wirklich konservativ ausgerichtetes Mediennetzwerk etablieren könnte, das sogar auch Fox, was ja ein Urgestein ist, ernsthafte Konkurrenz macht. Und jetzt eins, ich meine, warum will Tucker auch weitermachen? Es stehen die Präsidentenwahlen in den USA im nächsten Jahr an. Das ganze Land ist marode, brüchig. Viele einstige Demokraten gehen zu den Republikanern und sagen, lieber Trump als der senile Joe Biden. Und da ist natürlich Tucker Carlson eine wichtige Stimme, Andreas, die man offenbar mit diesem Rauswurf und diesem Knebelvertrag zum Verstummen bringen wollte.
Ja, es ist nur eine gewichtige, es ist vor allem eine wichtige Stimme, denn wir brauchen auch die alternativen Denkmuster. Selbst wenn sie ebenfalls systemisch sind und machen wir uns nichts vor. Wir brauchen nicht erwarten, dass wenn jetzt ein neuer Präsident kommt, dass jetzt oder auch der alte Trump wiederkommt, dass jetzt plötzlich alles gut wird. Es geht darum, die Menschen zu sensibilisieren in politischen Themen. Und das macht Tucker aus meiner Sicht wirklich großartig.
Ja, er öffnet auch bei vielen den Geist und stellt die richtigen Fragen, auch nach Leben und Sinn. Er ist ja auch ein christlich orientierter Mensch. Er glaubt an Gott. Und das sind einfach Dinge, die eine konservative Linie, eine, die eben auch den Naturgesetzen auf jeden Fall näher ist als das, was im Moment auf der Welt verbrochen wird an Gesellschaft, Wirtschaft und Steuersystem. Wir wollen mal jetzt vergleichsweise eine Stimme aus dem Mainstream zu diesem Ereignis hören, nämlich von der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da scheint man offenbar extrem belegt zu sein. Und da heißt es, ich lese euch einfach mal vor, ohne Sender im Rücken will der abgesetzte Liebling der Rechten seine Ansichten weiterverbreiten. Er hat sich für Elon Musks Twitter als Plattform entschieden. Vieles ist noch unklar. Carlson behauptet in dem rund 3 Minuten langen Clip, dass die Medien lügen würden und Fakten absichtlich zurückhielten. Wörtliches Zitat: Es gibt nicht mehr viele Plattformen, die freie Meinungsäußerung zulassen. Die letzte große, die es auf der Welt noch gibt, ist Twitter, sagte er. Er hat dort aktuell etwa 7 Millionen Follower. Fox News, und das wird dann nochmal erklärt, hatte überraschend die Trennung bekannt gegeben. Und der Talkmaster moderierte dort jahrelang eine quotenstarke Abendsendung. Diese nutzte er, um Verschwörungstheorien und Falschmeldungen zu verbreiten und gegen Minderheiten zu hetzen. Fox News macht keine Angaben dazu, warum Carlson nicht länger für den Sender arbeitet.
Naja, also das sind so die typischen Verhaltensmuster von nicht unabhängigen Medienorganen. Das kann man hier deutlich erkennen. Und Tucker Carlson hat es geschafft, die Menschen wieder zu motivieren, sich für Politik zu interessieren. Und wenn dann diese Dinge kommen, der rechte Moderator, es gibt rechts und links, das sind zwei Himmelsrichtungen. Es gibt aber auf der anderen Seite Freiheit und Faschismus. Und da muss man eben halt unterscheiden. Das hat mit rechts oder links gar nichts zu tun. Das sind die üblichen, primitivsten Muster. Und das wird immer deutlicher.
Ja, ich finde das auch schön, wenn man sich dann auch so outet. Auf der einen Seite schreiben die, ein quotenstarker Sender und eine quotenstarke Sendung, und auf der anderen Seite unterstellen sie ihm halt diese Dinge. Das ist ja eigentlich ein Gegensatz. Das würde gar nicht zusammenpassen.
Naja, man stellt ja auch hier im Prinzip Fox als komplett, den Sender Fox als komplett dämlich dar, die offenbar nicht erkannt haben, dass sie da über Jahre einen erfolgreichen Rechtsextremisten beschäftigt haben. Also das ist ja die Absurdität auch. Sie schaden sich ja selbst.
Ja, erinnert mich an mich. Ich war fast 20 Jahre bei der Tagesschau, bis man entdeckt hatte, dass ich ganz rechts bin und mich deswegen entlassen hat. Also irgendwie ähneln sich die Dinge immer wieder. Und wir sehen auch, Andreas, ja auch im deutschsprachigen Raum verändert sich die Medienwelt. Also viele, unter anderem leitende Mitarbeiter der Bild, die sind dort weg, die machen ihre eigenen Portale, gehören jetzt zu den freien Medien. Frei insofern, als dass offenbar niemand da zu sein scheint, der ihnen sagt, wie sie berichten sollen. Und auf einmal haben wir wirkliche Kollegen, deren Berichte, Beiträge, Videos wir hier sehr gerne verlinken, weil es eine Arbeit ist, die auf eine bestimmte Weise vornehmen, nämlich wie man bei der Bild arbeitet. Und das ist relativ hemdsärmlich zum Teil, um das Ziel zu erreichen. Und jetzt kann man tatsächlich sagen, das dient auch der Wahrheitsfindung. Weil es schreiben immer mal wieder Leute, ja, wieso wir denn Julian Reichelt verlinken würden und der käme doch von der Bild. Ja, liebe Leute, ich war auch 20 Jahre bei der Tagesschau und habe irgendwann erkannt, so geht es nicht weiter. Und dann ist es doch das Beste, wenn man sagt, okay, jetzt mache ich aber das, was ich mit meinem Inneren, mit dem Geist und mit meinem Erkennen dessen, was hier passiert, vereinbaren kann.
Und so hat jeder seine eigene Geschichte und hat auch das Recht dazu zu lernen. Ich war über Jahrzehnte Vorstand eines Unternehmens, habe in der Finanz- und Wirtschaftsbranche gearbeitet, Unternehmen bewertet und so weiter. Und mir war an vielen Stellen auch gar nicht bewusst, wie dieses System abgelaufen ist. Als ich es dann aber im Laufe meiner Tätigkeit erkannt habe, habe ich mich geändert. Aber dann ist es auch richtig so, dass man dazu steht, Fehler gemacht zu haben. Das habe ich gemacht und derjenige, der frei von Sünden ist, der werfe den ersten Stein. Und Julian Reichelt ist gar nicht das Thema, sondern das, was er sagt, ist das Thema. Es geht immer um die Themen, die gerade in der Diskussion sind. Wer es sagt, ist in dem Moment erst einmal egal. Denn das ist die Methode, womit man Menschen, die klar denken, immer wieder aufs Spiel, aus dem Spiel herausdrängen will. So ist es richtig.
Ja, also es sind die Portale Pleiteticker, die gehören zu der Arbeit von Julian Reichelt, ebenso natürlich diese Videoreihe Achtung Reichelt und dann gibt es auch noch von Ralf Schuler, ebenfalls ein leitender Bildredakteur, ehemals gibt es das Talkformat Stimmt. Und noch eine Face-to-Face-Interviewform, wo er jeweils einen Menschen, der in dieser Gesellschaft wichtig ist und Gewicht hat, interviewt. Also das sind schon sehr starke Formate und ja, die werdet ihr auch bei uns immer wieder finden.
Also Reichelt und Schuler sind wirklich Persönlichkeiten, die viele Menschen überhaupt in die politischen Themen zurückholen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt dabei. Denn viele Menschen haben aufgegeben. Und wenn dann einer sagt, ich interessiere nicht mehr mich für Politik, dann klingt das so wie, ich interessiere mich nicht für Tennis oder Angeln. Es geht darum, wenn einer sagt, er interessiert sich nicht für Politik, dass er sich nicht für sein eigenes Leben interessiert. Er damit also seine Eigenverantwortung abgegeben hat. Und das ist ein Armutszeugnis, was von keiner hohen Intelligenz spricht. Und ich bin froh, dass viele Menschen wieder zurückfinden.
Da bin ich auch froh und daran arbeiten wir. Und wir kommen zum nächsten Thema. Andreas, die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die schreiben über den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger, der inzwischen 99 ist. Und der hat im Interview mit CBS News erklärt, dass sich der Konflikt in der Ukraine möglicherweise einem Wendepunkt nähert und dass die von China vermittelten Friedensgespräche bis Ende 2023 beginnen könnten. Wörtlich sagt er, jetzt, da China in die Verhandlungen eingetreten ist, wird sich die Lage zuspitzen. Ich denke, bis Ende des Jahres und bis dahin werden wir über Verhandlungsprozesse und sogar tatsächliche Verhandlungen sprechen. Was ist denn da los?
Na, das wäre natürlich zu wünschen. Man muss wissen, dass Kissinger natürlich zu denen gehört, für die Jüngeren. Kissinger war damals Außenminister der USA in den 70er Jahren, zur Zeit, als die Straussianer als Hintergrundmacht sich im Weißen Haus etabliert haben. Und aus diesem Grunde zieht auch der Kissinger noch relativ dichte Fäden. Und das, was wir mittlerweile in den Medien hören über den Kriegsverlauf, können wir auf beiden Seiten getrost ad acta legen und auch gar nicht mehr lesen, weil das ist jetzt nur noch Kriegsgetrommel und Propaganda oder Kriegshetze. All das bringt uns nicht weiter in der Entwicklung und eine Diskussion um den Frieden ist das Allerwichtigste, was wir uns denken können.
Ja, und es gab ja da vieles hin und her. Kissinger hatte ja schon mehrfach versucht zu vermitteln, im Februar zum Beispiel, hatte auch China sich als möglicher Vermittler zwischen Moskau und Kiew angeboten. Und dieser chinesische Plan wurde von den USA und der EU abgelehnt, während Selenskyj als ukrainischer Präsident einige dieser Punkte durchaus begrüßte. aber auch sagte, Kiew werde keinerlei Kompromisse mit Russland eingehen. Und Putin hat gesagt, einige dieser 12 Punkte des chinesischen Vorschlags, die hattest du hier mal in aller Intensität dargestellt, die waren sehr spannend. Einige dieser 12 Punkte, so Putin, stünden im Einklang mit der Position Moskaus. Aber diese Verhandlungen werden jetzt erschwert, unter anderem dadurch, dass auf ukrainischer Seite Selenskyj es ablehnt, mit Putins Regierung zu verhandeln und Kontakte zu Moskau per Dekret verboten hat. Und zum anderen betrachtet Russland den Konflikt in der Ukraine als Stellvertreterkrieg mit der NATO. Der russische Außenminister Lavrov hat letzte Woche gesagt, dass mögliche Verhandlungen nicht mit Selenskyj geführt würden, sondern mit den Herren direkt, deren Marionette oder in deren Händen er als Marionette sei.
Also ich hätte es anders ausgeführt, aber was du gerade gelesen hattest, da kamen bei mir auch so die Gedanken auf, ob Selenskyj nun mit an den Verhandlungstisch kommt oder nicht, dürfte nicht wirklich relevant sein, weil Selenskyj führt den Krieg nicht, sondern das ist ein Stellvertreterkrieg, wie damals im Nord-Süd-Korea-Krieg und auch viele andere Kriege, die wir kennen. Und das ist also alles nichts Neues. Und ich würde auch lieber mit Hans sprechen als mit Hänschen. Das macht wirklich Sinn, wenn es gerade um ganz relevanten Themen geht, wie zum Beispiel den Frieden in Europa.
Andreas, wir werden das weiter beobachten. Wir kommen jetzt zu einem Thema, auch dafür bekommst du ja immer Anfragen. Also ihr Lieben, die Auswanderungsquote aus Deutschland, die explodiert. Viele Menschen haben keine Lust mehr, in diesem Land zu bleiben. Ich kann es verstehen, ich kann aber auch die verstehen, die sagen, nö, wir halten das durch. Wir halten es aus, wir gehen vielleicht aufs Land und versuchen uns da autark zu machen. Aber wir sehen ja, was da in diesem grünen Stall los ist. Da reden wir nachher auch noch kurz drüber. Es ist sehr, sehr schwierig geworden, überhaupt ein Leben zu planen oder zu kalkulieren, auch mit den gewissen Techniken. Und es ist ja unseren Zuhörern auch nicht neu, dass die Hofberichterstatter, natürlich dazu gehören auch die zwangsfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen, großflächig in Sachen kritischer Berichterstattung versagen, kann man sagen, auf fast allen Ebenen. Wir haben gestern Abend über ein aktuelles Beispiel hier diskutiert. Das ist ja hochbrisant für viele Bürger. Eben wenn man sich entscheidet, Andreas, auszuwandern, da muss man an einiges denken, was man vielleicht in dem ersten Impuls gar nicht auf der Liste hat. Und als du mir das da so dargestellt hast, da war ich ziemlich geschockt über zum Teil dramatische Steuerforderungen gegenüber wohlhabenden Bürgern, die eben einfach das Land verlassen wollen oder müssen.
Ja, die Argumentation des Staates ist relativ simpel. Die sagen, wir haben dir als Unternehmen die Möglichkeit gegeben, dein Unternehmen hier aufzubauen. Dafür haben wir als Staat die Infrastruktur geschaffen, was schon mal per se falsch ist, denn das wurde finanziert durch diejenigen, die die Steuern bezahlt haben. Und jetzt willst du weggehen und aus diesem Grunde verlangen wir einen Abschlag davon. Und das ist schon eine ziemlich heftige Geschichte. Allerdings, nirgendwo in der Öffentlichkeit tauchen derzeit Begriffe auf, wie zum Beispiel das Thema Wegzugbesteuerung oder auch die Betriebsaufgabe als Veräußerungsgewinn. Das taucht nirgendwo auf. Nicht einmal im Wirtschaftsteil der Zeitungen kommt dieses elementar wichtige Thema vor. Man muss dann schon ziemlich oft auf alternative Blogs gehen, um etwas Recherchiertes zu finden, womit man auch was anfangen kann. Worum geht es? Viele Bürger können in Deutschland für lange Zeit keine Zukunft mehr erkennen oder wollen es auch nicht mehr, die sie als lebenswert betrachten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich fordere niemanden auf zu gehen, um Himmels Willen. Wer nun aber das Land verlassen möchte, der kommt in eine erpressungsartige Situation durch den Staat und das Motto heißt Geld her oder hier bleiben.
Das klingt jetzt nicht gut und zum Glück gilt es auch nicht für alle. Wir kommen gleich explizit darauf, worum es geht. Du hast ja gesagt, es wäre vor allem extrem wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn man ein mittelständisches Unternehmen oder als kleiner Unternehmer das Land verlassen will.
Ja, oder auch wenn man Anteile an Unternehmen hat, auch dann kann es schon kritisch werden. Es sind mehr betroffen davon, als man glaubt, auch vermeintlich normale, sichere Bürger oder sich in Sicherheit wiegende. Es geht bei diesem Thema um sehr viel Geld, dass sich Bürger, die über Jahrzehnte fleißig gearbeitet haben und einen kleinen Wohlstand irgendwann erwirtschafteten. Und dabei haben sie oft über Jahrzehnte Unmengen an Steuern an den Fiskus abgedrückt. Kennt eigentlich jeder. Von Anerkennung oder Dankbarkeit der Staatsdiener will ich gar nicht sprechen, die durch diese Leistungsträger des Mittelstandes ja quasi finanziert werden. Keine Spur davon, im Gegenteil. Ich kenne es übrigens selbst noch, als ich damals als ehrlicher Steuerzahler bei jeder Betriebsprüfung als Unternehmer behandelt wurde, als wäre ich ein potenzieller Steuerhinterzieher. Jeder kennt das, der sowas schon mal erlebt hatte, obwohl die Bücher meiner Unternehmen niemals irgendwelche ernsten Beanstandungen ergeben hatten. Also es fühlt sich für mich an wie der reine Feudalismus, der die Steuern seiner Untertanen eintreibt.
Andreas, wenn man das Problem erkennt, dass die Steuern nicht, wie die Bürger eigentlich glauben sollen, für soziale Zwecke und dem Gemeinwohl genutzt werden, Autobahnen, Kindergärten, Schulen, sondern vor allem der Finanzierung der Kosten des Staatsapparates, des Wasserkopfes dienen, die dann in ihren Entscheidungen aber nicht selten große Lobbytruppen wie die Banken, Pharma, Rüstungsindustrie finanzieren, da wird es ja schon spannend. Und der Teil, der für das Gemeinwohl gebraucht wird, der kommt ja nach deinen Ansagen eher aus einer Neuverschuldung oder wahrscheinlich Sondervermögen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Also die Steuern, die eingenommen werden vom Staat, dienen in erster Linie dem Staatapparat selbst, wie zum Beispiel den Abgeordneten-Diäten, die gesamten Beamten, die neu eingestellt werden, Staatssekretäre aus Familienministerien, und damit meine ich das Bundeswirtschaftsministerium, ist ja mittlerweile ein Familienclan, wie wir gehört haben. Das Gemeinwohl, was finanziert werden muss, wo die Leute glauben, das kommt aus Steuergeldern, nein, das wird meist aus neuen Schulden finanziert. Das heißt, die Bürger, die dieses Gemeinwohl finanziert bekommen, also die Guthaben, Sozialleistungen und so weiter, die werden dafür Jahr für Jahr neuer und höher verschuldet.
Es geht ja jetzt darum, dass man Bürgern, die dieses System nicht mehr finanzieren wollen, die es vielleicht auch nicht mehr können, dass die einfach nur noch weg wollen. Und dabei kommen eben Hürden ins Spiel, die man damit beschreiben könnte, dass man den Eigentümern von Kapital und Sachwerten droht mit der Wegnahme.
Richtig, Wegnahme des Eigentums. Und das gilt es zu verinnerlichen, was da wirklich abläuft. Keine Panik, aber Ruhe bewahren, Überblick verschaffen, ist meine Devise. Man will die Menschen aus meiner Sicht, das kann man deutlich ableiten, enteignen, die ihre Guthaben oder auch Vermögen, es sind ja eher die kleineren Vermögen, denn die Großen haben ja ihre Pfründe längst in internationalen Steueroasen transferiert, wie Jersey, Guernsey, Isle of Man, Delaware und so weiter. Also das ist schon okay. Man will den normalen Menschen ihre Gelder wegnehmen. Das kann man erkennen. Es geht also um die Guthaben, die oft nach jahrzehntelangen gigantischen Steuerzahlungen den Firmeninhabern privat übrig geblieben sind. Und hier will man offenbar weitere Angriffe gegen die Leistungsträger in Rechtsform gießen. Hinter den Kulissen arbeitet man gerade einen neuen Hammer aus. Eine radikale Verschärfung einer modifizierten Auswanderungssteuer. Es gibt also Schätzungen, dass bis zu 2 Millionen Deutsche, die als wohlhabend bezeichnet sind, also gehobener Mittelstand oder auch Mittelstand, künftig ihr Leben lieber im Ausland verbringen wollen, als dem Untergang der deutschen Wirtschaft in der Heimat beizuwohnen. Das muss jeder für sich eben selbst entscheiden. Aus dieser Gesetzesordnung kann man dann Folgendes erfahren. Die Wegzugbesteuerung ist die Abgabe von Steuern auf Vermögenswerte, wenn eine natürliche Person ihren ständigen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in ein anderes Land verlegt. Eine natürliche Person, das sind also Menschen wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Und die juristischen Personen sind zum Beispiel Gesellschaften wie Aktiengesellschaften, GmbHs. Die werden nicht gezeugt und geboren, sondern per Eröffnungsbilanz ins Leben gerufen. Und viele Steuerberater-Mandanten, die denken momentan, da an der Kante noch naiv, dass sie nur dann Steuern zahlen müssen, wenn ihr deutsches Unternehmen ins Ausland verlegt wird. Aber das stimmt nicht. In diesem Fall fällt die Exit Tax zwar an, aber das ist nicht alles. Die Wegzugsteuer nach dem Außensteuergesetz fällt an, wenn eine natürliche Person, also ein normaler Mensch, die Anteile an einer Kapitalgesellschaft hält, ins Ausland umzieht.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Es geht ja hier offenbar, was ich hier höre, nicht nur um Auswanderer, sondern auch um die Geschäftsaufgabe an sich. Und dann wären ja weit mehr Gruppen betroffen, als es im ersten Augenblick erscheint.
Also ich habe da im Blog ansage.org ein interessantes Beispiel gefunden, welches bezeichnend ist. Der Autor heißt Jürgen Stark und der erläutert hier den Fall eines Winzers, der über Jahre ein kleines Weinlokal nebenbei betrieb. Und dann kamen die sogenannten Pandemie-Maßnahmen. Und der Ertrag seines Weinberges mit angeschlossenem Weinverkauf und Teilzeit-Schankbetrieb, die waren dann gegen Null gegangen. Und die älteren Herrschaften waren diesem staatlich inszenierten Horrorszenario einfach nicht mehr gewachsen und haben aufgegeben. Und die Tochter erzählte dann, dass es für den strauchelnden kleinen Traditionsbetrieb während der Corona-Hysterie nicht einen einzigen Cent an Überbrückungshilfen gegeben hatte, wo immer so viel darüber erzählt wurde. Aber wir wissen ja, dass mittelständische Unternehmen offenbar auf der Agenda der Zerstörung stehen. Die Kinder in dem elterlichen Betrieb, die hatten dort gekellnert und die haben sich dann einen anderen Job suchen müssen. Die Eltern sind aber nun zu alt, um den Betrieb noch alleine irgendwie weiterzuführen. Und jetzt wollte der Sohn diesen kleinen Agrarbetrieb beim Amt abmelden. Und was kam dann? Es trudelte ein Steuerbescheid ein von weit über 100.000 Euro Fälligkeit sofort, weil jemand sein Unternehmen abmeldet. Die Kinder hätten also Haus und Hof mit den Weinreben verloren, weil sie den Hof verkaufen müssten, um die Steuerschuld zu bezahlen, für nichts und wieder nichts.
Und wie begründet der Staat diese absurde Situation? Oder was war der Grund für den Steuerbescheid?
Das ist die gleiche Leier wie bei den Auswanderungswilligen. Da finden wir im Paragraphen 16 Einkommensteuergesetz, ich erkläre das einfach nur mal, den Sachverhalt, dass jeder nachgucken kann. Ich will den nicht durchnehmen. Im Falle einer Betriebsaufgabe müssen Unternehmen nämlich beachten, dass der Wert ihres Betriebsvermögens versteuert werden muss. Obwohl die Vorschrift auf den ersten Blick nur die Veräußerung des Betriebes regelt, also dass verkauft wird, muss eines klar sein, die Betriebsaufgabe gilt ausdrücklich ebenfalls als Veräußerung. Also einen Laden zu verkaufen oder einen Laden abmelden wird gleich behandelt. Das Finanzamt besteuert also fiktive Einnahmen und Gewinne aus Verkäufen, die gar nicht getätigt wurden. Ich verkaufe also gar nichts, muss aber Steuer darauf zahlen, ohne dass ich Einnahmen habe. Und das sollte man wissen, gerade auch dann, wenn man zum Beispiel einen Betrieb verkaufen oder aufgeben will, auch um ins Ausland zu gehen.
Ich erinnere mich ja an die Geschichten, die du berichtet hast, als du ausgewandert bist mit deinen Unternehmen. Das waren ja auch mehr und das ist ja schon nicht ganz ohne gewesen.
Nein, da muss man ganz genau sich vorbereiten mit steuerlicher Beratung, Wirtschaftsprüferberatung und so weiter, dass man solche Auslaufprozesse, das liegt jetzt lange hinter uns, dass man die dann entsprechend sauber steuert. Aber wer das nicht tut, der gerät dann wirklich in eine große Schwierigkeit. Ich bin auch kein Steuerberater, aber ich kann nur raten, sich genau bei solchen Spezialisten mit dem Fachgebiet Wegzugsteuer zu informieren. Es gibt rechtlich oft bestimmte Möglichkeiten, eine Auswanderung oder auch eine Betriebsaufgabe sauber zu steuern. Da kommt der Begriff Steuern auch, da wird ja etwas gesteuert, um den Schaden durch den Staatseingriff so erträglich wie möglich zu halten. Aber das ist natürlich nicht der Stoff für einen Podcast hier. Wir sind ja kein Fachseminar für Steuerfragen. Aber es ist wichtig, dass man das im Hinterkopf dringend hat, wenn man vorhat, sein Leben neu zu gestalten in Anbetracht dieser Verwerfungen, die wir erleben in Deutschland.
Ja, da hast du ja auch immer mal Anfragen, was man tun kann, welche Fallstricke es generell gibt. Und es sind ja viele Faktoren, die man berücksichtigen sollte. Eben nicht nur die Steuer, sondern vieles andere auch. Also du hast wieder mal, Andreas, den einen oder anderen, da bin ich sicher, sensibilisiert für dieses wichtige Thema. Und bei Interesse kann man dich? Nee, lieber nicht.
Ja, doch, man kann. Ja, das war jetzt ein Fall. Das war eine gute Frage, ja. Also man kann mich schon anschreiben, aber natürlich kann ich keine Steuerberatung machen, aber den einen oder anderen Hinweis geben, welche Fallstricke man hat, das ist dann okay.
So, es gibt eine Neuigkeit, hat der Pleiteticker herausgefunden, nämlich was unsere lieben Journalisten der zwangsgebührenfinanzierten Sender angeht. Wie oft haben Sie oder haben Sie überhaupt mit der Bundesregierung, mit Ministerien, mit Landesregierungen zusammengearbeitet? Und da gibt es zwei neue Namen, die enttarnt wurden. Der eine heißt, Andreas ist ja einer deiner absoluten Lieblingswissenschaftler im ZDF, der heißt Harald Lesch. Und auch vom ZDF, die Journalistin, die ja immer sich für Wahrheit einsetzt und für Klarheit, Dunja Hayali. Ich glaube, inzwischen moderiert sie auch heute, ne, diese Nachrichtensendung. Ich weiß es aber nicht, das gucke ich wirklich nie. Und die beiden prominenten ZDF-Journalisten, die haben Gelder von Regierungen verschiedener Bundesländer angenommen. Zum Beispiel Harald Lesch, der ist ja auch Terra X-Moderator beim ZDF, der hat 2.500 Euro netto erhalten. Netto ist eigentlich komisch, ne? Weil ich kenne sowas immer nur mit Steuer. Aber gut, es ist vielleicht hier was anderes.
Vielleicht im Briefkuvert unterm Tisch durchgegeben worden. Aber das ist natürlich eine Vermutung, könnte sein.
Eine böse Vermutung.
Eine böse Vermutung, das schließen wir eigentlich aus. Nee, das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Könnte ich nie glauben. Und diese 2.500 hat er vom grün geführten Thüringer Umweltministerium für seine Teilnahme an einer Klimakonferenz bekommen. Er gilt ja selbst als grünennah. Und der Wissenschaftsjournalist, so nennt man ihn, hatte teilgenommen im Rahmen der 8. Erneuerbaren Energien- und Klimakonferenz 2018 in Weimar und hat dort an einer Diskussionsrunde eben teilgenommen. Und danach war er noch bei einem Ausstellerrundgang dabei. Das Ganze, wie gesagt, aus Thüringen, aus dem grün geführten Ministerium für Umwelt und Energie. Und das Ministerium hat das auch alles bestätigt. Ich frage mich, wie er denn auch Redner sein kann bei Veranstaltungen, und zwar bei ziemlich vielen, wie der Pleiteticker schreibt, so etwa auch auf einer Agrarkonferenz der Grünen Bundestagsfraktion im Jahr 2016. Darüber hinaus trat Lesch bei Veranstaltungen der Grünen in München auf, in Friedrichsdorf, und sein Vortragsthema, oder auch in Gießen, sein Vortragsthema lautete »Die Mythen der Klimaleugner«.
Ja, das ist das Problem. Ich habe Harald Lesch mal sehr gemocht, weil er ein großer Sympathieträger ist. Er ist übrigens ein studierter Physiker und er versteht die Zusammenhänge wirklich gut. Davon bin ich überzeugt. Und ich kann nur interpretieren, dass er wieder besseren Wissens, aus welchen Gründen auch immer, charakterliche Eigenschaften, ich kann das nicht beurteilen, andere Dinge sagt als die, die er wirklich denkt und die er auch wirklich weiß. Und er ist leider kein Wissenschaftler mehr, sondern ein Journalist mit wissenschaftlichem Hintergrund, der als Funktionär mittlerweile die Klimaagenda vorantreibt. Das ist eben halt so. Und ich glaube, in seinem Inneren fühlt er sich nicht wohl in seiner Haut. Aber für mich ist er leider nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist leider so. Und ich sage das sehr ungern, weil ich ihn einmal sehr geschätzt habe. Und ich hoffe, dass er irgendwann auf den Weg der Wissenschaft zurückfindet. Das wäre gut.
Schön, dass du so nette Gedanken ihm hinschickst, helfende, ja. Nicht Gedanken. Ja, du sagst, er ist ein guter. Du kannst das auch beurteilen. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe nur schon ein paar Sachen von ihm gesehen, die uns hier auch geschickt wurden. Und ich habe gesagt, nö, das mag ich. Ich mag sowas nicht. Das ist sehr einseitig gewesen und immer schön pro domo. Er hat zum Beispiel bei Maybrit Illner mal erklärt, wörtlich, die Grünen sind eine Partei, die das Thema Naturgesetze sehr viel ernster nimmt als andere Parteien. Es könnte sein, dass die Bundesrepublik mal einen grünen Kanzler braucht.
Ja, und das ist wirklich einfach abenteuerlich, wenn ein studierter Naturwissenschaftler diesen Unsinn erzählt. Denn wir sehen anhand der Politik und der Ausrichtung, der Agenden und der Ideologie, dass da weder Wissenschaft noch Wissen über die Naturgesetze überhaupt eine Rolle spielt, sondern eine schlichte soziologische, sozialistische Ideologie mit klaren autokratischen Vorstellungen. Und dass sich da ein Wissenschaftler hinterstellt, ist schwierig. Nun weiß ich aber auch, dass viele Wissenschaftler mit Doktortitel als Alternative Taxi fahren, weil sie einfach keinen Job haben. Und das meistgebrauchte Satz, das war unser Witz damals immer bei den Physikern, den ich kenne, da hieß es immer, kommt auf die Pommes noch was drauf? Das ist der Satz, den die meisten Physiker am häufigsten sprechen. Das zeigt also, die meisten haben keinen Job, entweder nur in der Rüstungsindustrie oder eben halt als Funktionär von Ideologien. Das ist leider, leider so. Dann an der Stelle möchte ich noch ganz kurz was sagen. Professor Michael Mein von der Ludwig-Maximilian-Universität in München, der wird am 16. am Dienstag einen Vortrag halten. Wir stellen den auch einmal ein. Das ist zum Beispiel ein Professor, der dafür kämpft, dass ergebnisoffen ehrliche, aufrechte Wirtschaft gemacht wird. Und ich schätze diesen Mann sehr, wie viele andere Wissenschaftler ihn auch sehr schätzen. Und er hat den Mut, und ich kann nur jedem empfehlen, diesen Link anzuklicken. Es kostet nichts und dass man ihm möglichst viel Energie zuschiebt. Er kann es gebrauchen und er ist es wert.
Ja, vor allem, dass man ihm zuhört, was er zu sagen hat. Denn das ist das, was es wirklich braucht in der heutigen Diskussion. Wortbeiträge wie diesen. Wir werden das morgen zum ersten Mal einstellen. Also achtet darauf, ihr habt vielleicht schon den Link gesehen von Andreas. Wir hatten ja auch letzte Woche schon derartige Informationen eingestellt. Die Akademie der Denker, die stellen wir immer wieder ein, nicht nur, weil Andreas dort auch Vorträge hält oder Fragen beantwortet, das war ja letztes Mal der Fall, da kann man ja auch Fragen stellen, sondern eben, weil andere Meinungen, fundierte Meinungen von Wissenschaftlern dort diskutiert werden. Wir wollen noch zu Dunja Hayali kommen. Die ist mir ja im Gedächtnis dafür, dass sie immer wieder angeklagt hat, wie rassistisch unsere Gesellschaft ist und wie wenig flexibel man sei. Und sie ist also tatsächlich, ich habe es gerade nachgeschaut, eins der bekanntesten Gesichter des ZDF inzwischen. Sie ist Moderatorin des Morgenmagazins und des Heute-Journals, also Heavy Politik. Denn heute Journal, das ist ja das wann senden die? 21.45 Uhr, glaube ich. Weiß es aber auch nicht. Ihr seht, ich bin raus. Das weiß ich aber schon, dass das eine Sendung ist, wo die Moderatoren selber die Texte schreiben, die Fragen ausarbeiten, die sie ihren Interviewpartnern zu stellen haben. Und natürlich wird es mit der Redaktion abgestimmt, aber man steht dafür selber gerade. Und das tut sie ja mit einem gewissen Zungenschlag schon immer. Sie hat für das brandenburgische Ministerium, für die Staatskanzlei, hat sie eine Festveranstaltung moderiert, Bündnis für Brandenburg, Engagement für Flüchtlinge. Das hatte sich die Organisation auf die Fahne geschrieben. Und dieses Bündnis, für das sie da auf der Bühne stand, wurde von der Landesregierung in Brandenburg ins Leben gerufen. Pleiteticker schreibt, wie uns die für die Veranstaltung zuständige Staatskanzlei Brandenburg mitteilte, erhielt Hayali für die Moderationstätigkeit ein Honorar. Die Höhe der Zahlung wollte man uns auf Anfrage nicht mitteilen. Ferner erfuhren wir, dass Hayali im November 2021 Gelder vom Land Rheinland-Pfalz erhielt. Im Rahmen der Veranstaltung Festakt 75 Jahre Parlament Rheinland-Pfalz nahm sie ein Honorar der Landesverwaltung an, Landtagsverwaltung. Die untersteht direkt dem Landtagspräsidenten Hendrik Hering von der SPD. Und wie hoch das Honorar war, wollte man uns auch hier nicht mitteilen. Ein Pressesprecher führte aus, dass die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart hätten.
Ja, und ich finde das sehr interessant, dass jetzt diese Abhängigkeit des zweiten deutschen Fernsehens von den Regierungen durch gekaufte Journalisten, das kann man einfach so sehen, natürlich jetzt hier auch ein symbolisches Gesicht hat. Und wenn ich jetzt sehe in Zukunft einfach, das mache ich ja auch regelmäßig, um zu sehen, was der Mainstream bringt, dass wenn ich Frau Hayali sehe, wenn sie die Nachrichten dort moderiert, dass ich weiß, sie repräsentiert mit ihrem Gesicht die Käuflichkeit des ZDF. Durch die Regierung. Das heißt, damit hat die Käuflichkeit auch ein Gesicht bekommen. Und ich finde das immer ganz wichtig, dass man das dann auch viel besser so innerlich emotional zuordnen kann.
Also dieses Stillschweigen, das macht mich wirklich auch ein bisschen nervös, denn Frau Hayali ist ja immer diejenige gewesen, die für Transparenz geworben hat, für Redefreiheit geworben hat. Unter anderem hat sie ja den fehlenden gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Corona-Krise beklagt, der nur am Anfang und nur kurz Bestand gehabt hätte. Bestand hätte hingegen, so Hayali, der Alltagsrassismus. Zudem müssten die Grenzen der Meinungsfreiheit neu ausgehandelt werden. Hayali forderte, der Judikative mehr Handlungsspielraum zu geben, damit diese gegen Hass, Hetze, Verleumdung, Fake News und sprachliche Gewalt vorgehen könne.
Also ich habe sie allerdings noch nie gesehen, dass sie in einer Schule in einem bestimmten Stadtteil in Berlin zum Beispiel aufgetreten ist und hat sich dann für eine weiße Minderheit eingesetzt in den Schulklassen. Also das heißt, also hier ist natürlich auch die Einseitigkeit dieser rassistischen Anmahnungen ganz deutlich zu spüren. Es geht also nicht um den Rassismus an sich, sondern um den Rassismus als Instrument der Politik. Und deshalb braucht man die Journalisten ja auch notfalls mit Geld.
Ja, und Eckart von Hirschhausen haben wir neulich schon drüber gesprochen. Der hat weit über 70.000 Euro vom Land Baden-Württemberg bekommen, weil er im Rahmen der Impfkampagne Dranbleiben einige Videos produzierte. Und wir wissen ja auch, dass die von Hirschhausen gegründete Stiftung über 1 Million, ich glaube 1,4 Millionen aus der berühmten Bill and Melinda Gates Stiftung erhalten hatte.
Naja, also Eckart von Hirschhausen ist so ein Thema auch mittlerweile für sich und es war für mich so ganz tragisch eigentlich zu sehen, wie dieser ja eigentlich sympathische Mensch aus der Vergangenheit so plötzlich als Funktionär vor den denkenden Menschen zusammengebrochen ist. Und das, was man da mal so reininterpretiert hatte, ich zumindest, da blieb dann nichts mehr von übrig. Und das passt ehrlich gesagt auch dazu. Also ich glaube, in seiner Haut ist es auch nicht einfach, momentan zu stecken, denn er bekommt viel Gegenwind. Dieses große Hypen, das dürfte auch relativ eingeschränkt sein
jetzt. Och, das tut mir aber leid. Das tut mir wirklich leid. Hirschhausen war, wusstest du das? Als ich damals rausgeflogen bin bei Hermann und Tietjen, bei dieser Talkshow, dann haben sie irgendwen, ich weiß den Namen nicht mehr, welcher Moderator eingesprungen ist. Und dann kam Hirschhausen, der hat mich sozusagen ersetzt.
Oh, das habe ich gar nicht gewusst, aber wir reden ja schon über viel, aber über deine Sendung, diese Talkshows, da habe ich mich wenig informiert. Müssen wir dringend nachholen.
Ja, das war nicht meine, das war dann Hirschhausens Talkshow.
Ach, das war Hirschhausens Talkshow, okay.
So, hast du nicht richtig verstanden, ist egal. Ich erkläre dir das nachher bei Kaffee und Kuchen. Der große der Windbeutel auf dem Teller liegt. Also, nein, wir essen keine Windbeutel. Natürlich essen wir keine Windbeutel.
Der Windbeutel sitzt am Tisch.
Dem sitze ich gegenüber. So, Humor ist echt, wenn man trotzdem lacht. Das geht auch nicht anders. Was ich noch spannend finde, Pleiteticker schreibt, immer wieder fragten wir ARD und ZDF zu diesen Fällen an. Kein einziges Mal wollten sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten distanzieren oder die Vorgänge kritisieren. Eigentlich ist Sinn und Zweck der Rundfunkgebühren, dass der Rundfunk eben unabhängig von staatlicher Finanzierung ist. Dennoch nehmen ARD und ZDF-Journalisten Staatsgelder an. In den letzten Jahren insgesamt in der Höhe von mehreren Millionen Euro. Sowohl Harald Lesch als auch Dunja Hayali, schreibt der Pleiteticker, wollten auf Anfrage keine Stellung nehmen.
Ja, und wir müssen dranbleiben, diese Dinge immer wieder beim Namen zu nennen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, auch wenn es vielen unseren Hörern zum Hals raushängt. Denn das sind die wesentlichen Elemente, damit sich dieses Wissen immer mehr durchsetzt.
So, und gerade bekomme ich die Meldung, das hat gerade Oliver Jannich gepostet, nämlich Tucker Carlson, der ja bei Fox raus ist und bei Twitter reingekommen ist, der hat bis jetzt 89,3 Millionen Views gehabt. Jannich kommentiert das mit den Worten 89 Millionen Views. Fox kann jetzt schon einpacken.
Ja, das war ein Eigentor, was Fox sich da geschossen hat. Den besten Mann rauszuschmeißen, das ist wirklich unglaublich.
Ja, das könnte aber bei uns auch passieren. Aber im deutschsprachigen Raum. Doch, es gibt ein paar. Doch, es gibt einige, die versuchen, diesen Weg zu gehen. Ne? Aber die sind entweder schon rausgeschmissen oder stehen kurz davor. So, jetzt was ganz anderes. Es lohnt sich weiterhin, sein Gemüse selber anzubauen. Vor allem Fokus sollte mal jetzt künftig auch auf Kartoffeln liegen. Ich erinnere nochmal an die Pflanzsäcke, falls ihr keinen Garten habt. Denn es heißt, die Kartoffeln und der Spargel, die könnten aus Deutschland fast verschwinden. Und daran schuld ist die neue EU-Pflanzenschutzverordnung. Die EU-Kommission will ja, wie wir alle wissen, bis 2030 den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln um 50% reduzieren. Zur Folge hat das Ganze, dass in Zukunft die Verbraucher, also das seid ihr Verbraucher, die Bürger, verzichten müssen auf Kartoffeln, Spargel, Zwiebeln, die jedenfalls in Deutschland angebaut wurden. Und diese EU-Vorgabe, die wird von vielen anderen EU-Ländern bekämpft. Deutschland ist das einzige EU-Land, das die Vorgaben unterstützt.
Ja, wer wundert es? Wir haben gestern darüber in unserem Sonderpodcast gesprochen, welche gewaltigen Veränderungen jetzt auf Deutschland zukommen sollen, als offenbar einziges Land in diesem Fall. Und da wundert mich natürlich dieser deutsche Einfluss auch nicht in der EU-Politik. Hört euch gern den Sonderpodcast nochmal an. Das ist wirklich nachhaltig und wird auch noch lange uns begleiten, weil wir hier wieder über die Operation Sunrise sprechen, was immer konkreter sichtbarer wird.
Ja, es ist ein Umbau, den man plant. Was wir da vorgetragen haben gestern, das sind ja die wahnwitzigen Ideen von einigen einflussreichen Aktivisten in Sachen Klimawandel, die sozusagen abfärben auf all die Gruppen wie Extinction Rebellion und Letzte Generation. Die Kohle kommt aus dem Ausland, darüber hat Andreas hier referiert, vornehmlich aus den USA. Also da wird offenbar, es kann nicht anders sein, jedenfalls wird man den Eindruck nicht los, etwas gesteuert, was nahezu alles aushebeln soll, was das Überleben sichert. Denn also die grüne Politik der EU, aber vornehmlich Deutschlands, hat den Bauern den Kampf angesagt. Und es hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder neue Verordnungen gehagelt, die im Namen des Klimaschutzes beschlossen wurden. Und faktisch, schreibt auch der Pleiteticker, treiben die Verordnungen immer mehr Landwirte in den wirtschaftlichen Ruin. Und die Bürger, die bemerken das natürlich, dass jetzt eine staatlich erzeugte Produktknappheit die Preise steigen lässt. Und ich will mal sagen, um was geht es da in dieser EU-Kommission? Man entscheidet darüber gerade, wie man die chemischen Pflanzenschutzmittel reduzieren kann. Da gibt es ganz konkrete Vorstellungen. Der Einsatz von chemischen Pestiziden soll eben reduziert werden um 50% bis 2030. Deutschland will sogar um 55% verringern, ist eh klar, dass immer einer obendrauf kommt. Und am Dienstag, also gestern, wurde den EU-Abgeordneten ein Gutachten von einem Professor für landwirtschaftliche Betriebslehre vorgelegt. Das lesen wir bei Agrar heute. Das Urteil lautet, die neuen Verordnungen führen zu massiven wirtschaftlichen Verlusten bei den Landwirten. Bauern auf guten Ackerbaustandorten in Schutzgebieten würden etwa die Hälfte ihres Einkommens verlieren. Auf schwächeren Standorten würde sich schon bald wirtschaftlich gar kein Ackerbau mehr lohnen. Und die Folge davon ist, es muss in zahlreichen Betrieben der Anbau von Kartoffeln, Raps, aber auch von Gemüsesorten wie Spargel und Zwiebeln aufgegeben werden.
Ja, die beiden wichtigsten Wirtschaftszweige, die es in einer gesunden Ökonomie geben kann, das ist die Landwirtschaft und das ist das Handwerk. Und genau diese beiden Strukturen, das heißt die Säulen einer gesunden Gesellschaft, werden jetzt zerstört. Und das Ganze führt natürlich für alle Menschen dazu, dass es irgendwann auf Hungersnöte hinausläuft. Und wir hier ganz klar eine Politik der Verelendung haben in Europa durch falsche Annahmen, durch eine Agenda, und die man uns erklärt unter irgendeinem Narrativ. Das heißt jetzt in diesem Fall Menschen, menschengemachter Klimawandel, der hoch umstritten ist und das ist eine Klimaerzählung. Das wissen auch eigentlich alle, aber es spielt keine Rolle. Man diskutiert nicht mehr darüber.
Und wenn es eine Nahrungsmittelknappheit gibt, dann kommt die natürlich nicht über Nacht, sondern sie läuft so ab, wie wir das hier seit über 3 Jahren erleben. Stück für Stück, es wird ausgelistet, Produkte kommen raus, es gibt großen Streit zwischen den Discountern und den Lebensmittelproduzenten, sodass jetzt dutzendeweise wirklich wichtige Produkte, beliebte Produkte bereits verschwunden sind. Da gibt es leere Stellen in den Regalen. Und die Unternehmen selber, die Discounter, merken auch, wie schwierig das jetzt wird, weil man natürlich auch niemanden motiviert, bei sich einzukaufen, wenn er seine Lieblingslebensmittel nicht mehr findet. Andreas, ich habe mich gefragt, als ich mir das vorhin alles hier durchgelesen habe, ist das vielleicht auch der Anfang dieser neuen Zeit? Denn der zum Teil, und das muss man einfach, das darf man in der Diskussion nicht aussparen, der zum Teil heftige chemische Einsatz bei Pflanzenanbau wirkt sich natürlich auch aus auf die gesundheitliche Effektivität beim Gemüse und Getreide. Das heißt, die natürliche, die wirklich organische Anbauweise gibt es ja fast nur noch bei einzelnen Betrieben oder bei uns Hobbygärtnern. Aber nur auf diese Weise werden wirklich die Nährstoffe, wie der Schöpfer das für uns vorgesehen hat, und die Vitamine und so weiter erhalten. Vielleicht steckt ja in all diesen wirklich üblen Entwicklungen auf lange Zeit hin geschaut etwas Besseres.
Insgesamt gesehen ja, denn die Themen an sich sind ja gar nicht die falschen, aber die Themen haben sich aus meiner Sicht die falschen geändert. Das ist das große Problem. Wenn es die Menschen sagen würden, von denen ich vertrauen könnte, die sagen, das ist unser wirkliches Ziel. Wenn ich aber sehe, dass es ein Milliardärsclub ist, der nämlich genau mit diesen chemischen Prozessen und der großen Umweltzerstörung reich geworden ist und sie jetzt den Menschen erklären, dass sie eigentlich schuld sind und sie das Problem jetzt lösen werden, weil die Menschen offenbar nicht in der Lage sind, die Natur angemessen zu behandeln, dann werde ich eben halt kritisch. Und wir sehen spätestens daran, dass man zum Beispiel durch irgendwelche Einschränkungen, dass Privatbürger eigenes Gemüse anbauen dürfen, dass beispielsweise Kräuter nicht beispielsweise angebaut werden dürfen und so weiter, dass all diese Dinge eine Richtung sind, die dazu führt, dass sie das Monopol behalten wollen, jetzt bloß unter umgekehrten Vorzeichen.
Es wird Ihnen nicht gelingen, wie Sie sich das vorstellen, das muss man einfach so sagen, denn hier zum Beispiel ist dieser Vorschlag, beziehungsweise es ist ja eine ganze Kette von EU-Vorschlägen, im EU-Agrarrat auf breiteste Ablehnung gestoßen. Die größte Fraktion im Europäischen Parlament, die Europäische Volkspartei, die EVP, fordert von der Kommission, die Vorschläge zurückzuziehen und sagt, das Pflanzenschutzverbot in sensiblen Gebieten komme einem faktischen Berufsverbot für viele Landwirte gleich. Aber alleine die deutsche Bundesregierung hält an den Plänen der EU-Kommission fest.
Es ist wirklich schwierig, da was zu sagen. Wir sehen auf jeden Fall, dass die Agenda in eine ganz bestimmte Richtung gehen soll und die Menschen dabei einfach keine Rolle spielen. Und das ist genau unsere Zielgruppe. Und das, was wir hier machen, jetzt über mittlerweile im 4. Jahr sind wir jetzt, glaube ich, ne? Im 3. oder im 4. Jahr? Sind wir im 3. oder im 4.?
Wir sind schon im 4.
Wir sind im 4. Jahr, richtig, im 4. Jahr. Die uns schon lange kennen und hören, die hören ja auch immer wieder, dass genau diese Agenda am Laufen ist. Es ist nichts Neues, sondern es baut aufeinander auf. Und man konnte es schon 2020 erkennen, spätestens als Klaus Schwab. Wir dürfen Klaus Schwab und das WEF auf gar keinen Fall in den Hintergrund drängen lassen. Das ist das, was sie gerade wollen. Und daran sollten wir gegensteuern und sagen, halt, WEF ist ein entscheidender Fakt. Bill Gates, die Milliardärsclub, das sind die entscheidenden Macher hinter den ganzen Strukturen und nicht die Habeck-Clans und so weiter. Das sind die sichtbaren Figuren, die letztendlich die Möglichkeit geben, an denen wir uns abarbeiten können.
Ich erinnere mich an eine Zuschrift von einer Leserin, die ziemlich konsterniert über unsere Berichterstattung war und geschrieben hatte, was macht ihr den Leuten denn so Angst? Geht doch mal in einen Supermarkt, da sind die Regale bis oben hin voll. Wer redet denn hier von einer Hungersnot? Ja. Es sei wiederholt, das sind natürlich Entwicklungsschritte, die aber schon vor Jahren sichtbar geworden waren unter anderem durch Klaus Schwab und seine Ankündigungen, und die jetzt mehr und mehr sich zeigen. Ich meine, wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass es riesige Lücken gibt? Und vor allem, das ist jetzt hier eine Meldung der Welt, dass Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, also die bekanntesten, weitverbreitetsten Supermärkte Deutschlands, unter großen Schwierigkeiten leiden. Es heißt hier, über Jahrzehnte ging es für die in Deutschland dominierenden Supermarktketten nur bergauf. Aber die vier großen deutschen Lebensmittelhändler stecken mitten im größten Umbruch des Marktes seit vielen Jahren und sie suchen jetzt ihre Rolle im künftigen Gefüge. Denn mehr als ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs, jetzt ist es der Ukraine-Krieg, vorher war es natürlich die Mikrobe, da ist klar, die heftigen Kostensteigerungen bei Lebensmitteln sind keine kurzfristige Erscheinung, sondern werden noch Monate anhalten. Um 22,3% haben sich die Preise gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich erhöht, ja manche über 50 oder sogar noch mehr. Andreas, bei der Mikrobenkrise wurde das ja schon alles teurer, weil es keine Lkw-Fahrer gab, weil die an der Grenze feststeckten, weil ja alles dicht gemacht wurde, weil man nicht reisen durfte, weil alles viel schwieriger wurde. Die nächsten Schritte werden wahrscheinlich sein, dass man gewisse Lebensmittel aus dem Ausland nicht mehr reinbringt, weil der CO2-Fußabdruck zu groß ist.
Genau, das sind die Dinge. Es liegt weder an der Klimaerwärmung, noch an Corona, noch liegt es an dem Krieg. Es liegt einzig und allein an dem Finanzsystem und deren Umverteilungsmechanismen. Punkt. So einfach ist das. Egal, welche Story man darüber pflastert. Das ist das eigentliche System und das sollten wir auch immer wieder hinterfragen. Und man hält die Menschen für dumm und es funktioniert auch bei einer großen Stückzahl. Aber ich glaube, eine immer größer werdende Stückzahl, die aktiv ist, und 10% Aktive sind weitaus stärker als 90% Schluffen, die einfach nur hinterherlaufen, egal was man ihnen erzählt. Und da liegt auch die große Chance.
Der Handelsexperte Gerrit Heinemann, der ist Professor an der Hochschule Niederrhein, der sagt, der Umsatzeinbruch, weil jetzt haben nämlich die Händler mit gut 10% einen so starken Einbruch erlebt wie seit 3 Jahrzehnten nicht mehr. Denn die Verbraucher kaufen nicht unbedingt weniger, aber billiger. Und dieser Handelsexperte sagt, der Umsatzeinbruch macht alle nervös. Die Zündschnur ist kurz. Für mich klingt das schon fast wieder wie die Einleitung eines neuen Szenarios, dass vielleicht dann irgendwann diese Ketten verschwinden.
Ja, es sieht so aus. Und vielleicht nochmal an die Dame, die geschrieben hat, warum wir denn so eine Angst machen. Denn es ist ja alles wunderbar und die Supermärkte sind alle voll. An der Stelle möchte ich mich natürlich entschuldigen, dass wir unserer Zeit manchmal ein paar Jahre voraus sind. Das tut mir leid. Und insofern hoffe ich, dass sich die Dame wieder beruhigen kann. Im Moment sind die Läden tatsächlich noch voll, aber wir denken nicht nur von der Tapete bis zur Wand, sondern wir gucken auch ein bisschen in die Zukunft und leiten daraus ab.
Ja, und ich will dir mal sagen, was die Welt hier schreibt. Womöglich steht mit der Massentauglichkeit von Lieferdiensten der größte Umbruch erst noch bevor. Sichtbarstes Zeichen der aktuellen Querelen sind die Regallücken, vor allem bei Edeka. 21 Konzerne beliefern den Händler momentan nicht oder nur teilweise, darunter die Nahrungsmittel- und Konsumgüterriesen Mars, PepsiCo, Unilever, Henkel und Mondelez. Die Industrie steht bei ihren Aktionären im Wort, heißt es. Sie hat versprochen, trotz steigender Rohstoffkosten über Preiserhöhungen ihre Gewinnmarge zu halten und sogar noch auszubauen. Aber zum Beispiel hier einige der Edeka-Chefs, die verweigern Lieferanten diese hohen Preisforderungen. Und so gibt es jetzt eine Menge Streit, der die ganze Branche überzieht. Sowohl die großen Händler als auch fast alle Hersteller veröffentlichen keine abschließenden Bilanzen für ihr deutsches Geschäft, sondern allenfalls globale Zahlen oder Angaben für Teilbereiche, und deswegen bleibt es nur Spekulation, was Gewinner und Verlierer der Inflation angeht. Und Andreas, das ist ein ziemliches Gemenge und Gemisch, was da gerade verwirrenderweise entsteht.
Wir werden es irgendwann erfahren, was dort wirklich gelaufen ist. Der entscheidende Punkt lief im Dezember 2019, als Frau Merkel die großen Lebensmitteldiscounter, die Bosse, die CEOs ins Kanzleramt hat kommen lassen. Leider denkt man nicht so weit zurück, weil man immer nur in der Tagesaktualität oft verhaftet ist. Wir tun das. Und dort sind Besprechungen hinter verschlossenen Türen abgelaufen. Und die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht, das ist eine Vermutung, ist sehr groß, dass genau diese absolut außergewöhnliche Sitzung, keine turnusgemäßige, sondern eine außergewöhnliche Sitzung, die nämlich diese gesamte Situation inklusive Corona, inklusive Krieg, inklusive Klimaerwärmung und so weiter quasi abgesprochen und eingeleitet hat.
Haben könnte.
Und wir werden irgendwann erfahren, was dort gesprochen ist. Dann werden wahrscheinlich alle sagen, was nützt es uns? Jetzt ist es 20 Jahre später. Aber man erkennt auf jeden Fall, es läuft eine Agenda im Hintergrund.
Könnte es sein, dass es etwas mit dieser radikalen Forderung der Klimaextremisten zu tun hat, was wir gestern vorgelesen haben, dass es für Lebensmittel eigentlich nur noch Bezugspunkte-Scheine geben soll?
Das könnte darauf hinauslaufen. Wir kommen ja langsam in den Klimaterrorismus. Und das ist ja eine Situation von Aktivismus. Und dann wird es Extremismus bis hin zum Terrorismus, wo man dann irgendwann sagt, wir müssen jetzt jede Schublade ziehen, um die Menschheit vor dem sicheren Untergang zu retten. Und das Ganze auf der Basis einer Erzählung über den menschengemachten Klimawandel. Und aus diesem Grunde wundert mich das alles jetzt nicht.
Wir machen das letzte Thema. In Berlin hat heute eine Sitzung stattgefunden, und zwar eine Geheimsitzung im Bundestag. Und wir wollen ja diese Sendung heute auch nicht beenden, ohne den Namen Habeck einmal ausgesprochen zu haben. Der war nämlich dabei. Und die Ausschüsse Wirtschaft und Klima, Energie, also seine Ministerien, tagten ab 12 Uhr gemeinsam und unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Fraktionssaal der SPD. Wirtschaftsminister Habeck und Staatssekretär Patrick Reichen mussten zum Rapport wenigstens vor den Abgeordneten. Und Herr Greichen steht ja in der Kritik, haben wir drüber gesprochen, weil er an allen möglichen Ecken und Enden seine Verwandten und Bekannten reingebracht hat. Habeck selber natürlich auch. Die beiden Chefposten der regierungseigenen Energieagentur DENA wurden mit Trauzeuge und Kumpel besetzt. Und dieser Posten war zunächst dem früheren Berliner Grünen-Politiker Michael Schäfer zugesprochen, der eben dieser enge Freund und Trauzeuge von Greichen ist. Ja, und Herr Greichen hat sich dann in dem Verhör heute erinnert, wörtlich, eine positive Empfehlung in der Findungskommission zugunsten von Schäfer gegeben zu haben. Kurios, sogar 4 der 6 Bewerber hätte Greichen geduzt, gesiezt nur zur Begrüßung. Und Greichen räumte ein, der Findungskommission leider nicht mitgeteilt zu haben, dass Schäfer sein Trauzeuge ist. Das Ganze beobachtet hat die Bild. Und hier heißt es, dass Greichen die Trauzeugenschaft verheimlicht hatte, sogar noch am Tag der Vertragsunterzeichnung mit Schäfer. Das war am 21. April. Bis dahin soll also auch Superminister Habeck nichts gewusst haben. Und erst am 24. April unterrichtete Patrick Greichen seinen Dienstherrn und sagte heute wörtlich, mein Fehler war, dass ich dachte, Beruf und Freundschaften kann man trennen.
Ja, also gerade in Anbetracht dieser zu vermutenden schweren Korruptionsvorwürfe, die da im Raum stehen, und dieser Vetternwirtschaft, also eines handfesten, gigantischen Skandals, in einer Dimension, wie man sie in den USA von Watergate kennt. So weit würde ich gehen an der Stelle. Da hat das Volk ein Interesse zu wissen, was genau dort gesprochen wird und wie die Gesichter auch von den Menschen dort aussehen, wenn sie gerade gefragt werden und wenn sie dann eben halt antworten. Ich finde, das Volk hat ein Anrecht darauf, aber offenbar ist die Demokratie so abgeschafft worden und man hat sich so in seinem eigenen Kleinen, in seiner Parallelwelt zurechtgemacht, dass man dann da gemeinsam sitzt, tauscht sich aus und macht einfach so weiter. Es ist nur noch erbärmlich, es tut mir leid.
Eigentlich hätte dieses Verhör auch mit Öffentlichkeit stattfinden soll. Aber brisant ist, dass dieser Antrag auf eine öffentliche Sitzung von der Unionsfraktion am Vormittag mit 15 zu 14 Stimmen mit Ampelmehrheit im Klima- und Energieausschuss abgelehnt wurde. Zwei Grüne hatten sich enthalten. Und ja, die Ampelmehrheit hat in der Sitzung die Zulassung der Öffentlichkeit sogar erneut abgelehnt, obwohl Habeck zu Beginn der Ausschusssitzung sein Bedauern über die Nicht-Öffentlichkeit geäußert hatte. Andreas, aus meiner Sicht könnte es sein, dass die echt die Hosen voll hatten, was da kommen könnte.
Und zwar alle miteinander. Davon bin ich überzeugt. Und zwar wirklich auch parteiübergreifend. Weil wir sehen hier eine charakterliche Grundeigenschaft, die offenbar durch die gesamten politischen Parteien hindurchgehen. Denken wir an die Maskenaffäre mit Markus Söder aus Bayern. Denken wir an diese vielen Korruptionen, die mit diesen Masken, mit der Corona-Pandemie verdient wurden hintenrum. Überall nur schmierig und klebrig. Und das ist schwierig. Und wenn man dann solche Dinge nach außen trägt und dann die Grünen vielleicht einen großen Schaden erreichen dadurch, es färbt auf alle anderen ab, weil jeder spürt, dass das ist irgendwie ähnlich. Und wenn ich diese Familienvetternwirtschaft sehe, ich würde gerne wissen, wer der Pate ist von Herrn Habeck. Oder Trauzeuge.
Du kannst es.
Ja, ich kann es. Es ist wirklich nicht ganz leicht. Aber ich hätte gern gewusst, wie da die familiären Verhältnisse sind, zumal diese Begrifflichkeiten mich an italienische Verhältnisse in organisierten Großbetrieben erinnert.
Ja, und es war ja nicht das einzige. Geschwister, Bruder, Schwester, alles tummelt sich da und hat Einfluss auf die Entscheidungen, die für die Bürger getroffen werden, beziehungsweise gegen die Bürger. Und Herr Habeck hat dann gleich zu Beginn gesagt, bei dieser Sitzung der geheimen, nicht öffentlichen, wörtlich: Es ist berechtigt zu fragen, ob ich Staatssekretär Greichen entlassen muss. Doch ich habe sie verneint.
Na, da haben wir aber Glück.
Ja. Und Andreas, ganz kurz noch zu einem Vorgang, der damit unmittelbar in Zusammenhang steht. Gitta Connemann, die CDU-Politikerin und Bundestagsabgeordnete aus Ostfriesland, die hatte neulich ein Interview gegeben. Wo waren das? Ich glaube, bei der ARD, bei Phoenix.
Ja.
Genau. Und das ist eben auch erschienen auf der Seite von Phoenix und auf der Seite von der Tagesschau und ist geschnitten worden. Da hatte sie sich nämlich kritisch geäußert über Herrn Habeck und seine Gepflogenheiten, Politik zu machen. Und jetzt hat Ralf Schuler vom Pleiteticker in seinem eigenen Format Gitta Connemann, die Bundestagsabgeordnete und CDU-Politikerin, interviewt. Und sie hat ihm auch das Interview gegeben. Und ich will nur einige wenige Aussagen von ihr zusammenfassen. Wir haben das Interview eingestellt, 45 Minuten, das solltet ihr euch anschauen, denn das ganze Ding ist Explosionsstoff hoch 10. Und gebt einfach ihren Namen ein. Connemann schreibt mir mit C, Gitta Connemann, und da werdet ihr es sofort finden. Und was sagt sie über die Energiepolitik der Ampel? Wörtlich: Insbesondere die energieintensiven Betriebe müssen überlegen, Deutschland zu verlassen. Denn der Strompreis ist in Deutschland um ein Vielfaches höher als in Ländern wie Nordamerika oder auch einigen südosteuropäischen Ländern. Die Sicherheit der Versorgung mit Energie ist nicht gewährleistet. An anderer Stelle sagt sie, das, was Bauern ihr berichten: Wir sehen uns auch diskriminiert, zitiert sie die Bauern, zum Teil auch mit politischer Begleitung. Da sind viele, viele Menschen, die glauben, es besser zu wissen als wir. Auch Menschen wie Cem Özdemir mit seiner gesamten Entourage, die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben etwas angebaut haben, mit Ausnahme von Hanf. Aber sie wollen uns erzählen, wie Getreideanbau geht.
Ja, diese Frau Gitta Connemann ist wirklich großartig. Sie bringt es auf den Punkt und sie macht das auch sehr kurzweilig. Und dieses Interview ist wirklich wirklich spannend, sollte man sich ansehen und dann wirklich nochmal drüber nachdenken, dass eine ARD oder ein Phoenix, ZDF ist das, glaube ich, ne? Oder ich weiß es gar nicht,
ARD.
Ist ARD, dass die dann solche wesentlichen Dinge dann schlicht schneiden. Wahrscheinlich mit dem Argument Hass und Hetze. Hätte einer über irgendeinen AfD-Politiker gesprochen, dann hätte man das wahrscheinlich nochmal als Sondersendung reingestellt. Das ist die Problematik und Doppeldeutigkeit.
Sie hat sich auch geäußert über den Greichen-Clan im Bundeswirtschaftsministerium und sagt wörtlich, das führt natürlich dazu, dass Sie politisch hinterfragen müssen, was ist eigentlich mit der sogenannten Wärme- und Energiewende? Geht es wirklich ums Klima oder um ein Gemeinschaftsprojekt von Familie, Freunden und ausländischen Lobbyisten, die auch noch in diesem ganzen Geflecht von NGOs herumturnen und sich durch Spenden beteiligen? Also sie hat wirklich ein ganz klares Wort gesprochen und man kann sich nur wünschen, dass die Kollegen in Deutschland einige dieser Couleur mehr vor die Kamera bekommen.
Naja, wenn wir sehen, wie viel Gelder fließen in die Pharmaindustrie und in die Rüstungsindustrie, ohne auch Rücksicht auf Verluste, ob es der Umwelt gut tut oder nicht, gerade die vielen Waffen, dann sind diese Fragen doch gerechtfertigt. Völlig klar.
Sie sagt auf jeden Fall, Herr Habeck rettet nicht das Klima, er vernichtet Vermögen. Und man muss sich einfach jetzt tatsächlich überlegen, die Grünen sind mit 14 und ein bisschen in die Regierung gekommen und scheinen das ganze Land zu regieren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine solche Macht plötzlich von solchen Leuten ausgeht.
Tiefdunkel, aber gigantisch, nicht unintelligent.
Genau, aber wir wissen, dass das jetzt alles zu dieser Zeit auch gehört. Weil das Dunkle muss sich zeigen, und zwar wirklich, bis es wehtut, damit das Falsche zusammenbrechen kann und damit das Gute weiter emporwachsen kann. Und hier und da sehen wir es ja schon.
Und so werden wir es weiter beobachten. Und jetzt freuen wir uns auf den Freitag, auf die nächste Sendung.
Ich dachte auf den Kaffee, aber wir entgiften ja.
Vorher gibt's Kaffee.
Ja, wir trinken ihn trotzdem, ein bisschen später, aber naja.
Ciao, ciao, bis dann.